Günstiges Bauen geht doch. Das Beispiel Hamburg. Hohe Baukosten bedingen hohe Neubaumieten und bremsen damit den Wohnungsbau aus. Hamburg hat sich nun aufgemacht, die Baukosten durch den neuen Hamburg-Standard zu senken. Was hat es damit auf sich und ist dies ein echter Gamechanger? Das ist unser Thema heute in der 1a-Lage und hier kommen die Fragen im Einzelnen. Wie haben sich die Baukosten entwickelt und was sind die Gründe dafür? Was hat nun Hamburg vor? Wie können Kosten eingespart werden? Wie ist die Bewertung des Hamburger Standard? Ist das wirklich ein echter Gamechanger? Was bräuchte es für eine deutliche Reduzierung der Baukosten? Und sollten die Baukosten wirklich sinken, hätte das nicht dann Konsequenzen für Bestandsimmobilien? Gäbe es also einen Wertverfall? Die Antworten auf all diese Fragen und einige mehr findest du in dieser Episode der 1a-Lage. Und nun wünschen wir dir spannende Insights und gute Unterhaltung. Viel Spaß! 1a Lage, das ist der Immobilienpodcast, um sich wissenschaftlich fundiert, aber unterhaltsam über neue Trends, ökonomische Einordnungen und Strategie rund um die Immobilienwelt zu informieren. An den Mikrofonen sind eure Volkswirte Professor Dr. Michael Vogtländer vom Institut der Deutschen Wirtschaft und Hauke Wagner, Projektentwickler aus Hamburg. Das bin ich. Moin und herzlich willkommen hier bei uns in der 1a Lage, der Immobilienpodcast. Und heute reden wir über ein Thema, das die Gemüter seit einiger Zeit schon umtreibt. Und zwar nicht direkt, sondern indirekt. Das Thema ist sozusagen, wie geht das eigentlich? Können wir noch günstig bauen, weil der eine braucht eine Baugenehmigung und deshalb wahnsinnig viel Zwischenfinanzierungszeit, der andere möchte gerne nicht so viel Miete zahlen, aber auf jeden Fall ist das Bauen immer der zentrale Dreh- und Angelpunkt, was das Thema Kostenentwicklung für Immobilien angeht. Und darüber wollen wir heute reden. Wir haben uns mal ein Beispiel rausgesucht, nämlich das Beispiel Hamburg. Die haben sich da so ein paar Sachen überlegt, da hören wir gleich noch zu. Aber wir brauchen ihn natürlich, unseren Professor Dr. Michael Vogtländer vom Institut der Deutschen Wirtschaft. Moin, lieber Michael.
Hallo Hauke, grüß dich.
Ich musste mich gerade wirklich konzentrieren, um nicht Genosse Vogtländer zu sagen. Deswegen hat es mich jetzt aber leider einsparen müssen, du bist natürlich allseits beliebt und bekannt und weltberühmt und viel zitiert, fleißig, unfassbar gut aussehend, also das volle Programm, aber genau, das hat gefehlt, weil dieser Genosse vom letzten Mal, der steckt mir noch ein bisschen in den Knochen.
Dabei genau. Bist du doch der Genosse, aber ein anderes Thema.
Genau, das ist ein anderes Thema. Insofern wollten wir das Thema heute nochmal betrachten, was das Bauen so beeinflusst, jedenfalls in Bezug auf die Preise. Und Hamburg hat sich ja aufgemacht und gesagt, hey, wir müssen da was tun, wir brauchen irgendwie einen anderen Standard, einen kleineren Standard, wie auch immer. Auf jeden Fall verändern wir unsere Auflagen mal so, dass das irgendwie so richtig sich in den Baukosten niederschlägt. Vielleicht kannst du ganz kurz zusammenfassen, was genau ist das eigentlich, was sich Hamburg da auf die Fahnen geschrieben hat?
Ja, vielleicht erstmal, was überhaupt mit den Baukosten passiert ist, weil das ist ja quasi die...
Okay. Ja, es habe ich so als Standard vorausgesetzt, aber du hast natürlich recht. Also zeichne mal einen Rahmen.
Genau, genau. Also warum ist das überhaupt ein Problem geworden mit den Baukosten? Und dahinter steht einfach, wir haben echt starken Anstieg gehabt. Also alleine seit 2022 sind die Baukosten in Deutschland um 35% gestiegen. So, und dahinter steht natürlich ein Anstieg bei den Arbeitskosten. Klar, Löhne steigen, das muss entsprechend bezahlt werden. Wir haben bei den Materialkosten natürlich eine entsprechende Entwicklung. Dahinter stehen natürlich auch Energiekosten. Auch das Bauen ist energieintensiv, aber natürlich auch die Rohmaterialien hatten sich deutlich verteuert. Vor allen Dingen ja in der Corona-Pandemie. Da haben wir dann deutliche Anstiege gehabt bei Holz beispielsweise oder bei Stahl. All diese Güterpreise sind deutlich nach oben gegangen. Aber am Ende des Tages ist es eben auch ein wesentlicher Teil Standards. Es gibt ja Schätzungen, die sagen, ein Drittel der Baukostensteigerung über die letzten 15 Jahre sind etwa Standards, höhere Standards, Standards für Energieeffizienz, Standards für Lärmschutz, Schallschutz, Brandschutz. All diese Themen spielen da eine Rolle. Und entsprechend teuer ist das Bauen eben auch. Deswegen ist es natürlich auch ein großes wohnungspolitisches Thema. Wir sind ja aktuell in so einer Situation, wo man einfach sagen muss, naja, bei den Baukosten, die wir so haben, muss man, um es vermieten zu können, teilweise über 20 Euro den Quadratmeter aufrufen. Das ist oftmals für viele Regionen ja auch einfach zu viel. große Bestandshalter wie beispielsweise Vonovia haben sich aus dem Markt verabschiedet, haben gesagt, wir können ja nicht bei unseren typischen Kunden Mietpreise von 20 oder noch mehr Euro pro Quadratmeter aufrufen. Und naja, die hohen Baukosten sind natürlich insgesamt eine Bremse für den Wohnungsbau, weil umso teurer ich eben produziere, umso weniger produziere ich. Und insofern ist natürlich das Thema Baukosten ein ganz, ganz zentrales Thema, um den Wohnungsbau wieder in Schwung zu bringen.
Genau, dem einen oder anderen ist es ja sogar auch aufgefallen, dass die Baukosten gestiegen sind. Also jetzt mal fernab der Statistik ist es ja, okay, war ein Spaß. Aber nun ist die Frage, was hat also sich Hamburg auf die Fahnen geschrieben? Was hat Hamburg vor? Warum soll es in Hamburg nun alles anders werden und die Baukosten sollen hier nicht so doll oder gar nicht oder wie auch immer steigen?
Naja, Hamburg ist natürlich eine der Städte, also zur Historie im Wohnungsbau muss man sagen, Hamburg war ja lange Zeit so ein Primus bei der Wohnungsbautätigkeit. Also man hat fast 10.000 Wohnungen pro Jahr fertiggestellt. Damit war man relativ nah am Bedarf. Also wir machen ja seit Jahren diesen Vergleich zwischen dem, was man bauen müsste aufgrund der Demografie und Leerstand etc. und dem, was tatsächlich gebaut wird. Und da war Hamburg mit 95% wirklich nah dran. Beste Großstadt quasi. Aber man sieht eben seit einiger Zeit auch, naja, es ist auch hier in Hamburg mit der Bautätigkeit deutlich runtergegangen und der Bedarf ist aber nach wie vor groß. Zuletzt war man, glaube ich, auch nur noch bei etwa 60% dessen, was man eigentlich bräuchte. Und insofern Hamburg setzt sich da schon zum Ziel, aber natürlich auch andere Städte, aber dass man etwas tun möchte. Und die Hamburger haben sich jetzt, die Stadtverwaltung hat sich mal genauer angeschaut, wie ist eigentlich die Range der Baukosten.
Stadtverwaltung, ne? Kannst du echt nicht sagen.
Senatsverwaltung.
Also, danke. Nein,
ist es Senat?
Wir, doch, ja, jetzt. Genau, ist der Senat. Und ich meine jetzt so, wir sind schon auch Bundesland. Herr Leverkusener, bei euch gibt es eine Stadtverwaltung, bei uns gibt es einen Senat, das ist eine Landesregierung, verstehst du? Also da kannst du jetzt hier nicht so einfach, hier wurde an oberster Stelle quasi und der es richtig gut hingekriegt hat hier mit dem Bauen, das muss man mal an der Stelle, ne, ist der, den
also,
wir gar
also
nicht
die,
mehr mögen.
Also die Hamburger Bürokraten haben sich mal angeschaut.
Ja, das ist korrekt.
Wie ist denn eigentlich die Verteilung dieser Baukosten? Und die haben dann festgestellt, naja, im Median sind es eben 5.000 Euro pro Quadratmeter ohne Grundstück. Ja? Und die Range reicht aber von 3.000 Euro bis 7.000 Euro. Ja? Und dann hat man sich eben Gedanken gemacht und eine Reihe von Experten dazu geholt aus den verschiedenen Disziplinen. Und man überlegt, naja, wie können wir denn eher so in Richtung dieser 3.000 vielleicht gehen, dass wir hier wirklich auch einen substanziellen Effekt auf die Baukosten erreichen. Ja, und das ist jetzt als Hamburg-Standard in der Diskussion, dass man sagen kann, ja, wenn wir eben auf bestimmte Maßnahmen verzichten, wenn wir bei den technischen Standards nachbessern etc., kommen wir auf Baukostensenkungen um 2.000 Euro. Und ich meine, das würde natürlich schon was machen, ne? Wenn du nicht für 5.000 Euro den Quadratmeter baust, sondern für 3.000 Euro den Quadratmeter, dann hat man doch eine erhebliche Einsparung und würde das Bauen dadurch natürlich auch wieder attraktiver machen.
Genau, soweit die Theorie. Jedenfalls glauben wir, dass wir das können. Haben sich die Bürokraten in Hamburg ausgedacht, so. Und nun ist die Frage, wie können denn die Kosten eingespart werden? Also du hast schon gesagt, Standards und so, aber wie genau soll das eigentlich passieren?
Also man hat drei Bereiche letztlich ausgemacht, wo man was tun kann. Der erste Bereich sind die, ja, ich würde mal sagen, die technischen Standards, ja, dass man hier durch vereinfachte Standards etwa 600 Euro sparen könnte. Das ist dann relativ kleinteilig auch aufgelistet. Da kann man an der Statik was machen, an der Kubatur, beim Feuchteschutz. Alleine dadurch kommt man auf 220 Euro. Wie gesagt, das Ziel ist immer, dass es natürlich trotzdem guter Standard ist, ne? Also es soll jetzt nicht reinregnen und durchziehen, sondern tatsächlich auch gut funktionieren. Aber man hat eben gesagt, naja, auch ohne, dass es einen großen Reduktion in der Sicherheit und in der Qualität gibt, können wir diese 600 Euro einsparen. Wie gesagt, auf Statik, Kubatur, Feuchteschutz fallen 220 Euro an. Auf Verzicht Barrierestandards, Schallschutzstandards, das sind auch 55 Euro. Brandschutz wären 125 Euro. Also es sind eine ganze Reihe von Möglichkeiten, wo man sagt, durch eine vernünftigere technische Standardisierung können wir diese Kosten senken. Und ich habe aus der Senatsverwaltung in Hamburg auch gehört. Man ist auch in Verhandlungen mit der Feuerwehr, dass man vielleicht an der einen oder anderen Stelle sogar noch ein bisschen mehr beim Brandschutz sparen kann. Wie gesagt, aktuell ist der Mann bei 125 Euro, aber da ist vielleicht auch noch ein bisschen mehr drin. Also das ist spannender Bereich, technische Standards, dass man da eben sparen kann. Dann gibt es einen zweiten Bereich, da kann man 1.000 Euro einsparen. Das sind letztlich technische und bauliche Elemente. Da muss man aber sagen, naja, da geht's dann vielleicht auch wirklich ins Eingemachte und dann gibt es auch einen gewissen Qualitätseffekt. Also wesentlicher Bestandteil, du kannst 570 Euro den Quadratmeter einsparen, indem du eben auf die Tiefgarage und den Keller verzichtest. Ja, Tiefgarage 340 Euro den Quadratmeter. Wir haben ja schon drüber diskutiert, ja, das fällt auch nicht immer so einfach, auf die Tiefgarage oder den Parkplatz zu verzichten, ist halt auch eine echte Qualitätseinbuße. Ne? Hamburg zentral vielleicht doch anders als vielleicht in den Randlagen. Dann gibt es eben auch noch Einsparungsmöglichkeiten durch die Gebäudeform. Bin ich jetzt nicht genau sicher, was damit gemeint ist. Vielleicht eher Flachdach statt Satteldach, ähnliches. Fassadengestaltung wären auch zum Beispiel 107 Euro. Also das sind dann, glaube ich, schon Sachen, wo man dann letztlich merkt, okay, da hat man gespart, ne? Wo man es auch buchstäblich bei der Fassade dann sieht. Naja, und 400 Euro, das ist der letzte Bereich, das kann man einsparen durch optimierte Planungs- und Genehmigungsprozesse. Ja, das heißt also weniger Fehler in der Genehmigung, fehlerfreie Unterlagen, relativ störungsfreie Bearbeitung und all diese Dinge, wo man eben keine großen Projektverzögerungen hat. Ja, das sind die drei Bereiche, die man hier hat, also technische Standards, schnellere Genehmigungsverfahren und eben, ja, ich würde sagen, qualitative Abstriche.
Das, was total interessant ist an dieser Liste mit all den Preisen, ist, dass man wirklich beigegangen ist, auch als Senat oder als Verwaltung von Hamburg, und das alles mal bepreist hat, ne? Weil wir haben natürlich irgendwie immer gesagt, so, ey, es ist viel zu teuer und die Vorschriften kosten dieses und der Prozess kostet jenes. Das hat jetzt wirklich mal eine Zahl bekommen, und das ist ja auch für eine Diskussionsgrundlage einfach ein Riesenfortschritt, weil er nicht aus der Wirtschaft kommt, sondern von der Verwaltung selbst. Das heißt, man kann jetzt auch nicht sagen, das ist irgendwie alles Fantasie und Populismus, sondern wir haben jetzt hier mal eine Grundlage zu sagen, das sind im Übrigen die Kosten.
Also bei den Experten, die da mitgemacht haben, sind natürlich Architekten dabei, das sind auch Bauunternehmen dabei, ne? Also ist auch Privatwirtschaft dabei, nicht nur Genossen, ne?
Also ja, aber die Publikum, also nicht nur du, sondern auch echte Wirtschaft. Nein, worauf ich hinaus wollte, sehr publiziert von Hamburg, und ja, das ermöglicht natürlich hier eine Grundlage, oder das ist jetzt eine Grundlage für eine Diskussion, die natürlich längst überfällig ist. Ich meine, wie oft haben wir das Thema Digitalisierung und Entbürokratisierung in Genehmigungsprozessen schon gehört? Tatsächlich ist kaum was passiert, und ich glaube, dass diese Grundlage jetzt geschaffen ist, ist zumindest ein Riesenvorteil auch für die Zukunft. Völlig egal, ob jetzt das hier der große Wurf ist. Und das ist nämlich auch die nächste Frage. Wie würdest du diese Bewertung des Hamburger Standards, ist das ein echter Gamechanger? Ist das etwas, wo man sagt, so, ja, jetzt kommt hier endlich was in Schwung? Oder du hattest es gerade erwähnt, so, da sieht man dann buchstäblich, dass man auch Geld gespart hat an der Fassadengestaltung. Das heißt, kriegen wir jetzt ein bisschen, no offense, mehr Gelsenkirchen nach Hamburg? Oder ich meine, das war ja auch ein Teil von der Qualität, die man ja auch in Hamburg sieht, dass man sagt, hier wird nicht jeder Scheiß mal eben schnell hochgezogen, sondern das muss schon auch Hand und Fuß haben. So, das war ja immer schon auch eine der Bedingungen, die wir hatten, und das war ja auch gar nicht so schlecht. Insofern ändert sich das jetzt. Ist das ein Gamechanger für mehr schnellen Wohnungsbau, oder ist das in Wahrheit Quatsch?
Also ich finde das schon sehr wichtig, ne, was hier gemacht worden und verdienstvoll. Du hast auch gesagt, damit ist auch eine gewisse Transparenz verbunden, ja. Und was man ja sieht, ist, durch eine Verbesserung der Standards, durch einen realistischeren Standard, kannst du schon mal 600 Euro einsparen pro Quadratmeter. Das ist ja schon wirklich viel Geld. Bei den 1.000 Euro mit der Qualität, naja, das ist eben was auch schon teilweise gemacht wurde. Ja, also es gibt ja eben die Mehrfamilienhäuser auf der Bodenplatte. Das kann man heute schon machen. Du kannst eben auch eine einfache Fassade machen. Das ist alles möglich. Also da würde ich sagen, das ist jetzt nicht wirklich viel oder nicht wirklich innovativ, ja. Also das ist quasi das, was du an Qualität einsparen kannst. Aber wie gesagt, dann hast du eben auch eine niedrige Qualität. Bei den technischen Standards denke ich, okay, du hast eigentlich zumindest gefühlt keine andere Qualität. Ja, du hast eine wertige Immobilie, aber die ist halt ein bisschen günstiger und das macht natürlich schon was aus. Die 400 Euro bei den Genehmigungsverfahren, da denke ich auch, naja, das zeigt irgendwo auf, was eben auch verbaselt werden kann durch die Bürokratieprozesse. Das ist ja auch durchaus interessant. Muss dann eigentlich natürlich auch ein Ansporn sein an die eigene Verwaltung nach dem Motto, naja, wir müssen auch schauen, dass wir die Prozesse schneller und sicherer machen. Klar, ich kenne die Diskussion, dann heißt es auch immer, naja, ihr müsst auch fehlerfreie Genehmigung, Anträge stellen, dann geht es auch schneller. Ne? Also Verwaltung wirft da oft so an die Privaten dann auch den schwarzen Peter zu und sagt, ihr müsst da auch selber gucken, dass ihr das besser macht. Ich denke aber, wo man eigentlich jetzt hinkommen muss, ist, dass man auch sich gegenseitig hilft, ja, und sagt, wir wollen in Hamburg bauen und wir wollen, dass das schneller geht und günstiger wird und dann müssen wir eben beide auch mithelfen. Und dann müsste man eigentlich als Verwaltung auch so einen gewissen Servicegedanken haben. Ne?
Ja, wobei an dieser Stelle muss ich mal einen halben Schutz über die Verwaltung werfen. Wir haben ja in Hamburg das Konzentrationsrecht, das sogenannte, im Genehmigungsverfahren, was bedeutet, ich habe anders als im Musterbauverfahren, als Verwaltung sozusagen die Beteiligung aller relevanten Stellen, bevor ich die Genehmigung ausstellen kann. Das habe ich ja wenn ich die Musterplanung habe, dann habe ich halt den einen Aspekt geprüft und der ist genehmigt, aber um den Rest muss ich mich selber kümmern. Und das macht natürlich speziell in Hamburg das ganze Genehmigungsverfahren natürlich auch sehr viel aufwendiger, muss man ehrlicherweise sagen. Also auch wenn viel gemeckert wird, völlig zu Recht im Übrigen, an dieser Stelle haben wir schon im rechtlichen Rahmen eine kleine Hürde drin. Und die, und das wird ja immer argumentiert, kann schon auch als Servicegedanke verstanden werden, weil man will dem Bauherrn dann ja eine Genehmigung aushänden, die alle Aspekte berücksichtigt. Das heißt, eine Hamburger Genehmigung hat dann auch wirklich alle möglichen beteiligten Verfahrenseinwände abgeräumt.
Schön, dass du so ein Lokalpatriot bist. Und tatsächlich gilt Hamburg da auch als Vorreiter. Das muss man schon sagen. Ne? Also und wie gesagt, das ist auch wirklich wichtig, dass Hamburg da jetzt vorangegangen ist, das mal aufgezeigt hat. Das setzt jetzt eben auch Diskussionen in anderen Bundesländern, regt Diskussionen darüber an, was können wir da auch tun, wie können wir uns da auch orientieren, was können wir da auch in der Landesbauordnung entsprechend anpassen. Also insofern ist das wichtig. Aber wie gesagt, so ganz viel macht es vielleicht noch nicht. Ne? Also klar, auch 1.000 Euro wären natürlich schon mal eine Menge, würde schon mal eine ganze Menge Druck rausnehmen. Aber es ist vielleicht noch nicht das, was wir einen wirklichen Gamechanger nennen. Ne? Es ist eher so, dass du innerhalb des Systems jetzt ausreizt, was ist möglich und damit eben auch Kosten senken kannst. Aber ich glaube, auf Dauer brauchen wir eben vielleicht auch einen anderen Wohnungsbau, einen Wohnungsbau, der eben auch innovativer sein kann und dann auch schneller sein kann. Und da brauchen wir vielleicht auch andere Regeln. Also eine Sache, die natürlich schon helfen würde bei den Genehmigungsthemen, dass wir insgesamt da schneller werden, wäre natürlich eine Priorisierung auch des Wohnungsbaus. Es ist im Moment ja einfach so, dass Wohnungsbaugenehmigungen immer auch Abwägungen treffen müssen zwischen dem Umweltrecht, zwischen dem Verkehrslärm, der dadurch entsteht und. Ja, dieser Bauturbo, der jetzt diskutiert wird in Berlin, der würde schon da eine gewisse Priorisierung sorgen. Aber das reicht noch nicht natürlich fürs Bauen an sich. Und ich glaube, was die Niederländer machen, das ist eigentlich richtig spannend. Denn in den Niederlanden gibt es gar nicht so viele Standardisierungen, was du machen musst und wie du es machen musst, sondern es gibt vor allen Dingen Ziele. Und das habe ich mir letztens nochmal erklären lassen. Also es ist tatsächlich so, dass es heißt, okay, das ist der Energieverbrauch, den du erreichen musst, das ist die Dezibelzahl, die du erreichen musst, das ist die Vibrationszahl, die du erreichen musst, also sprich Statik für Feuchte und alles Mögliche, gibt es dann Zielziffern und dann heißt es, naja, wie erreichst du das? Das ist dir überlassen. Und das setzt natürlich einen kreativen Prozess in Gang, wo man dann überlegt, okay, was kann ich denn tun? Wie kann ich das erreichen? Welche neuen Materialien kann ich einsetzen? Welche neue Techniken kann ich einsetzen, um dann wirklich günstiger zu werden? Das heißt jetzt auch nicht, dass es von heute auf morgen günstiger wird, aber dadurch würdest du natürlich eher die Anreize setzen, dass es auf Dauer günstiger wird. Ne? Also das ist jetzt quasi im System. Du normierst anders, aber hast natürlich immer so dein Herrschaftswissen. Das ist das, was wir umgesetzt haben wollen. Das andere ist da eher Disruption, wo du wirklich sagst, naja, wir geben es ganz frei. Wir wollen nur bestimmte Qualitätsstandards oder Qualitätsziele erreicht wissen. Und dann zeigt uns mal, wie das geht.
Ja, auch interessant. Eine Umkehr der Nachweispflicht. Wobei ist es ja nicht wirklich. Ich muss ja auch in der bestehenden Genehmigung nachweisen. So.
Thema. Klar, du musst es dann nachweisen. Du musst es dann durch Sachverständige glaubhaft nachgewiesen haben, dass du diese Kennziffern erreichst.
Ja, interessant. Das ist auf jeden Fall überhaupt mal ein Anreiz zu setzen im Genehmigungsverfahren, um Kreativität, Spielraum zu ermöglichen, ist ja an sich schon ein Gedanke, der sich lohnt, einmal einsinken zu lassen. Was bräuchten wir denn aber für eine deutliche Reduzierung der Baukosten? Also das ist ja die Frage, die uns umtreibt. Wir haben jetzt gesagt, okay, ein bisschen was schaffen wir. Ein Systemwechsel, wie du vorschlägst, disruptiv, wäre eine Möglichkeit, ist jetzt wahrscheinlich in der Subsidiarität, in der Deutschland feststeckt, eher schwer vorstellbar, jedenfalls nicht übermorgen. Das heißt, wir müssen einfach schauen, gibt es andere Möglichkeiten, wo wir echt und wirklich, wie soll ich sagen, ja, also so richtig, richtig große Ecken aus den Kostenblöcken rausschlagen können.
Naja, ich glaube, auf Dauer neben diesen eher größeren Freiheiten, die du durch Ziele setzt, ist natürlich eine große Möglichkeit für bezahlbaren Wohnungsraum wirklich das modulare oder serielle Bauen. Das heißt, durch die Replizierbarkeit, ne? Dadurch, dass du immer wieder den gleichen Bautypus baust, kannst du natürlich Kosten reduzieren. Du kannst ja mittlerweile bei den Fassadengestaltungen wirklich einiges erreichen. Du kannst dann aber vor allen Dingen über die große Stückzahl irgendwann viel erreichen. Und das ist natürlich dann aber auch wieder, wenn du das nur mit der Hamburger Landesbauordnung in Einklang bringst, ist der Markt vielleicht auch wieder zu klein. Ne? Also da müsste man dann eigentlich größer denken. Es gibt jetzt durchaus die Bestrebungen, habe ich zumindest gehört, dass die norddeutschen Bundesländer sich auf eine einheitliche Bauordnung einigen wollen. Ja, und das ist dann natürlich schon ein deutlich größerer Markt, wo es dann auch vielleicht klappen kann, dass man eher so Typengenehmigungen irgendwann hat für bestimmte Bautypen, ja, für das Standard-Mehrfamilienhaus beispielsweise, das du im sozialen Wohnungsbau vielleicht einsetzen möchtest oder was eben für Investoren auch interessant ist und wo du dann über die große Stückzahl wirklich dann auch signifikant Preise senken kannst. Das sind sicherlich Ideen, die es da in der Zukunft gibt. Aber es ist, wie gesagt, wir müssen natürlich mit dem leben, was wir jetzt haben. Ja, und da finde ich, ist der Hamburg-Standard auf jeden Fall ein guter Impuls, ein wichtiger Impuls. Aber für langfristig müssen wir natürlich nachdenken, wie wir eben das Thema Innovation und eben Skalierbarkeit nach vorne kriegen.
Ist das Thema Typengenehmigung nicht am Ende auch wieder eine Mustergenehmigung?
Nee, Typengenehmigung heißt ja, naja, das, was einmal schon genehmigt wurde, das kann eben wieder, weil du eben immer wieder das Gleiche auch baust, ne? Und das kann natürlich spannend sein. Also in anderen Ländern, wo jetzt gerade das serielle Bauen dann stärker wird, da gibt es quasi diese Produktgenehmigung. So wie beim Automobil, ne? Also wenn der BMW X3 gebaut wird, dann muss man nicht für jeden BMW wieder eine neue Genehmigung einholen, sondern weiß, okay, das hatten wir ja schon mal und das ist genehmigt worden und ich weiß dann eben auch, okay, das ist da genehmigt worden und hier ist die gleiche Landesbauordnung, vielleicht die norddeutsche Bauordnung, ja, und dann kann ich das dort auch entsprechend bauen und das würde natürlich schon Prozesse auch beschleunigen.
Okay, verstanden. Ein Hoch auf die Individualität, wobei ich kann es ja auch wie bei den Autos dann wahrscheinlich unterschiedlich farbig gestalten, wenigstens insofern. Dass du immer wieder mit deinem seriellen Bauen kommst, ist wirklich ein bisschen, das ist aber gerade so total Hype bei euch in der Professorenszene, ne? So, schiebt euch die seriellen Bälle zu.
Naja, du musst einfach sehen, dass wir ja in der Welt des Fachkräftemangels leben. Wir haben das letzte Mal beim energetischen Sanieren ja auch schon besprochen, aber es ist natürlich in vielen anderen Bereichen. Du musst also schauen, dass du mit den vorhandenen Fachkräften entsprechend viel bauen kannst. Und da ist natürlich die industrielle Vorfertigung eine Möglichkeit. Aber du kannst natürlich das auch in allen möglichen Variationen spielen, ne? Du kannst ja auch das seriell vorgefertigte Bad oder die Küche liefern lassen und den Rest baust du eben traditionell. Auch das geht ja. Also es gibt ja alle möglichen Spielarten, aber wir müssen einfach schauen, dass wir die Produktivität erhöhen.
Ja, ich hatte irgendwie gedacht, dass das Thema 3D-Druck uns irgendwann in die Karten spielt, dass man auf der einen Seite sozusagen sehr individuell bleiben kann und auf der anderen Seite aber, was die Vorfertigungsfähigkeit angeht, dann doch relativ fix wird. Keine Ahnung, ob das weiß ich auch nicht. Technisch bin ich da nicht versiert genug. Wäre aber natürlich in Bezug auf die Genehmigung nur so ansatzweise eine Lösung, weil dann könnte man keine Typengenehmigung.
Naja, gut, es geht tendenziell schon. Es gibt ja so erste Versuche, ne? Ich glaube, in NRW wurde auch mal eine Immobilie komplett aus dem 3D-Drucker gezogen, ne? Aber das ist von den Kosten her einfach noch zu viel.
Okay, ist also es so ja, weit ist man ist nicht, es ja aber, am Anfang
aber,
immer.
Aber das, ja, genau, das kann durchaus natürlich auch mal eine Option sein.
Ja, ich dachte nur, vielleicht kann man dann ja sozusagen über diese Art und Weise des Aufbaus in diesem 3D-Druckerverfahren, was ja am Ende nichts anderes ist als ein Roboterarm, der da längs läuft und irgendwie diese Linien legt, vielleicht kann man darüber dann ja Vorgaben machen, die dann auch genehmigungswirksam sind. Gut, alles nur Ideen. Dann ist aber natürlich eine Frage, die bleibt gerade jetzt für oder mit Blick auf unsere Kapitalanleger hier unter unseren Hörern. Wenn ich es tatsächlich schaffe, also wir haben ja nun mannigfaltig gesprochen über das Thema Preisentwicklung innerhalb der Immobilienwelt in Deutschland und haben natürlich gesagt, auch so 40 Basispunkte durch die Neuverschuldung jetzt, das wird verkraftet. Weil wir haben einen wahnsinnigen Nachfrageüberhang, wir haben eine wahnsinnige Preissteigerung in den Baukosten, wenn wir da jetzt rangehen, du hast es gesagt, seit 22, 35% und wir senken jetzt die Baukosten, dann bedeutet das ja auch, dass die Neuherstellung günstiger und möglicherweise auch schneller wird, aber wenigstens günstiger, habe ich dann als Bestandshalter damit zu rechnen, dass ich einen Werteverfall erlebe, also ist das Thema dann für mich sozusagen zwar schön, wenn ich neu bauen will, aber als Bestandshalter ein echtes Problem?
Also soweit sind wir auch noch lange nicht. Ne? Das sind jetzt die ersten Versuche, die Baukosten wieder zu reduzieren. Und wir müssen ja einfach sehen, langfristig Materialien werden trotzdem weiter teuer. Und Löhne werden auch weiter steigen. Ja? Also das, ich glaube, langfristig geht es eher darum, dass wir irgendwo die Baukostenentwicklung eindämmen und vielleicht dann eben auch ein bisschen senken. Aber ich glaube nicht, dass das so gravierend wird, dass wir nun wirklich bei den Immobilienpreisen im Bestand deutliche Reduktion erleben. Es ist ja eher so, dass sich die Schere zwischen den Bestandspreisen und den Neubaupreisen immer geweitet hat, gerade in den letzten Jahren. Und diese Schere wieder ein bisschen zusammenzufügen, auf ein normales Maß zu bringen, das wäre ja schon ein großes Ziel. Also von daher, dass es da richtig einen Effekt gibt auf die Bestandspreise, dass wir jetzt komplett billig bauen und all das, was wir in der Vergangenheit gebaut haben, das ist, glaube ich, nicht relevant. Sondern und es ist natürlich auch so, dass der Wert der Bestandsgebäude ja zu einem großen Teil auch von der Lage abhängt und eben auch von der Individualität des Gebäudes. Ja, also die Altbauten in Hamburg beispielsweise, die haben ja einfach auch einen gewissen architektonischen Wert. Sie sind quasi nicht mehr so einfach replizierbar und dafür gibt es eben auch entsprechende Preise, die bezahlt werden. Also von daher glaube ich nicht, dass das wirklich so relevant wird.
Okay. Die Schere zwischen Neubau und Bestand soll wieder zusammengehen. Ich überführe dich noch. Du bist eben am Ende doch ein Kommunist. Entschuldigung. Jetzt willst du hier sogar diese Schere schon schließen. Jetzt geht's aber los. Ja, okay. Das ist natürlich.
Du weißt doch, was ich meine.
Ja, natürlich. Es geht darum, dass wir hier eine Vereinheitlichung herkriegen. Serieller Bau. Meine, ja, vielleicht sind wir hier, wir müssen thematisch nochmal nachschärfen, glaube ich. Gut, dann danke ich dir aber für diesen Ausblick in den Plan von Hamburg. Wir werden das weiter beobachten und möglicherweise auch nochmal in einer folgenden Folge dann begutachten, was dabei in der Realität rausgekommen ist. Möglicherweise entwickelt sich das ja viel schneller in der Realität, als wir im Moment so sehen. Und auch das Thema norddeutsche Bauordnung ist natürlich interessant, insofern passierte ein wenig was, es war längst überfällig, aber gut, dass es dann jetzt auch wirklich Wirklichkeit wird. Wirklich Wirklichkeit wird. Ich danke dir da draußen fürs Interesse, dir Michael, für das Aufdröseln und wenn ihr mögt, dann treffen wir uns hier wieder nächste Woche Donnerstag. Und wenn du noch eine Frage hast, die wir nicht beantwortet haben, die letzte ist wie gesagt immer für eure Fragen übrig. Dies ist schon die Nummer 9, insofern bis zu 15 ist es nicht mehr so lange hin. Schreibt uns gerne fleißig, wir beantworten gerne alles in der letzten Frage, Episode. Und bis dahin wünsche ich euch einen tollen weiteren Frühling. Alles Gute und tschüss.
Tschüss zusammen.
Ich hoffe, das Thema hat dich interessiert und wenn du weitere Fragen hast, dann tritt doch bitte gerne mit uns in Kontakt. Wir sind im Übrigen auch auf YouTube zu finden und auch dort freuen wir uns über dein Abo oder eine Kommentierung unter der jeweiligen Folge. Lass uns in den Austausch kommen. Ich freue mich auf euch. Bis gleich.